Ich freue mich, dass ihr hier seid. Es nimmt dir ab, dass man zum Gottesdienst geht. Aber egal, wo du zum Gottesdienst gehst, es ist heute Morgen der richtige Platz in der Gegenwart Gottes. Kirchengeschichtlich haben wir heute den Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag. Das ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und dann beginnt dann ab nächsten Sonntag das neue Kirchenjahr mit dem ersten Advent. Ich finde das so schön. Advent, Ankunft deutet auf Jesus hin. Und auch Ewigkeitssonntag, es deutet auf Jesus hin. Es fängt also mit Jesus an und hört mit Jesus auf. Kann es etwas Schöneres geben? Hier in Deutschland ist es ein stiller Tag, also nicht tanzen heute. Und wir gedenken einfach der Verstorbenen und auch der Ewigkeit. Als Conny und ich uns heute Morgen angezogen haben, sagte ich zu ihr, boah, ganz in Schwarz ist das Totensonntag. Und dann habe ich mich angezogen und gesagt, sagt sie zu mir, ist das Totensonntag? Nee, sage ich, das ist Ewigkeitssonntag, das ist Totensonntag. So kann man es also sehen. Im Psalm 90, Vers 12 lesen wir, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Menschen sterben. Das ist so. Und oft sind die Zurückgebliebenen dann auch fassungslos. Oh, der kann doch nicht einfach weg sein. Sein Tod durch einen Unfall passiert, dann wissen wir vielleicht, ja, der oder der ist verantwortlich. Oder hat jemand einen ungesunden Lebensstil gehabt, dann, ja, hätte er besser gelebt, hätte er länger gelebt oder sonst was. Und so suchen wir die Schuldigen, manchmal hassen wir dann auch die Schuldigen oder versuchen anderen die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Aber oft ist die Schuld nicht eindeutig, aber wir wollen Verantwortung irgendwo jemand übertragen und dann bleibt manchmal der letzte Ausweg, dass wir Gott anklagen. Warum? Der starb doch viel zu früh. Du bist doch allmächtig, Gott. Hättest du nicht? Warum hast du das nicht verhindert? Immer wenn wir über das Sterben nachdenken, ist es so, das schließt irgendwo auch das Leben ein. Wenn ich jetzt über mein Sterben nachdenken würde, dann würde ich auch über mein Leben nachdenken. Was habe ich bewirkt? War mein Leben bedeutungsvoll? War es sinnvoll? Manchmal aber helfen die alten Deutungen gar nicht weiter. Dann muss man umdenken und seinen Blick auf etwas ganz, ganz anderes richten. Was war denn mein Leben aus Gottes Sicht? In Philippus 1, Vers 23, da schreibt der Paulus, Philippa 1, Vers 23 schreibt der Paulus, drei Verse und ich trage euch die mal in umgekehrter Reihenfolge vor. Eigentlich würde man ja 21, 22, 23 lesen. Ich find's aber mal sinnvoll, die 23, 22, 21 zu lesen. Entschuldigt bitte. Vers 23. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Vers 22. Aber weil ich mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Und dann Vers 21. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich. Und dann sagt der Originaltext nur Gewinn. Christus ist mein Leben und das Sterben nur Gewinn. Das sagt der Paulus, der von sich sagt, boah, dreimal war ich in äußerster Lebensgefahr. Fünfmal haben mich die Juden mit der Peitsche geschlagen, 40 weniger ein Schlag. Dreimal bin ich gesteinigt worden. Dreimal hatte ich Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich 24 Stunden im Wasser, wusste nicht, wie es weitergeht. Dieser Mann sagt, Christus ist mein Leben. Warum hat er das alles gelitten? Weil er das gesagt hat, Christus ist mein Leben. Und er sagt es dennoch, Christus ist mein Leben. Ist das unser Denken? Eine Frau, 40 Jahre alt, liegt im Krankenhaus. Sie hatte eigentlich nur eine Routineoperation, aber man hat einen Fehler gemacht. Und dann kamen noch die berühmt-berüchtigten Krankenhauskeime dazu. Und so liegt sie da, hat unerträgliche Schmerzen und müht sich ab, nicht im Schmerz zu versinken, nicht zum Schmerzbündel, so möchte ich mal sagen, zu werden und dem Geist die Oberhand über ihren Körper zu geben. Und sie fragt sich, ist das jetzt das Unerwartete, das lächerliche Ende meines Lebens? Ein Tod wegen eines Irrtums, wegen eines Fehlers? Bin ich vielleicht doch nicht so wichtig, wie ich mir immer gedacht habe? Nicht für Menschen und auch nicht für dich, Gott? Werde ich von der Oberfläche dieser Erde verschwinden, als sei ich nie da gewesen? Dann sieht sie in ihrem Zimmer an der Wand das Kreuz. Katholisches Krankenhaus, und da hängt sogar noch die geschnitzte Figur des Kreuzigten dran. Und sie sagt, ja Christus, du hast auch gelitten, ich weiß. Aber dein Leiden war 6 Stunden oder vielleicht 12, wenn ich die Geißelung mit betrachte. Aber ich lieg hier schon seit Tagen mit Schmerzen und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ob das Wochen, ob das Monate, ob das Jahre werden. Was ist mit den Menschen, die sich wie ich wochenlang quälen? Die haben niemanden etwas getan. Ich habe auch niemanden etwas getan. Ich habe doch immer ein zugewandtes Leben geführt für dich. Warum bestrafst du die guten Menschen, die doch eigentlich unschuldig sind? Und warum sind die gesund, die andere quälen, unterdrücken? Warum sind die gesund, die Atomwaffen bauen und die dann auch noch schmeißen? Die hochrüsten, die bewaffnete Aufstände anziehen, so klagt sie Gott an in ihrem Krankenbett. Was ist mit den Leuten, die Frauen und Kinder in Geiselhaft nehmen, vergewaltigen, schänden, ermorden? Warum geht es denen gut, die in eine Kirche einbrechen und die Gottesdienstbesucher niederknallen? Warum sind die gesund, die Steuern hinterziehen, die ohne Arbeit in Saus und Braus leben? Warum sterben die nicht aus? Warum vermehren sie sich, gerade die, die deine bewährten Ordnungen noch zerstören, die Lust haben zu zerschlagen? Und so denkt sie und denkt sie und denkt sie. Diese Frau weiß im Grunde, dass sie diese Fragen nicht beantworten kann, dass eigentlich niemand sie beantworten kann, und doch kommen sie immer wieder unabweislich. Warum? Sie kann nichts dagegen tun. Selbstkritisch an sich selbst weiß sie aber auch, sie hätte sich diese Fragen selbst nie gestellt, würde es ihr gut gehen? Oder wer hat denn schon gesagt, lieber Gott, warum geht's mir eigentlich so gut und den anderen schlecht? Wir fragen immer andersrum. Aber wenn man mit Mitte 40 den Tod vor Augen hat, irgendwo glauben wir doch, dass das ungerecht ist. Sie wird nicht die Letzte sein, die diese Fragen stellt, und sie war auch nicht die Erste. Und nun, nach 10 Minuten Einleitung, komme ich zum eigentlichen Predigttext dieser Predigt. Ja, ihr kennt ja mich. Manchmal baue ich eine Predigt von hinten auf. Vor 3000 Jahren gab es einen Mann, er war Lobpreiser. Er war Lobpreisleiter vom König David. Also ein Mann, der eigentlich mit Gott unterwegs war. Und er formuliert seine Wut, er formuliert seine Anklage in dem berühmten Psalm 73. Ich nehme die Zeit und lese ihn euch vor. Ich habe gedacht, ich lese ihn mal aus der Zink-Übersetzung, da kommt er sehr gut rüber. Ich habe mehrere Übersetzungen durchgeschaut, die fand ich gut, obwohl ich sie sonst meistens nicht nutze. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt, es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und sich täglich Sorgen machen. Die sind ihnen ganz fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere ab und verhöhnen sie mit zynischen Worten und setzen sie unter Druck. Sie tun so, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Und sogar Gottes Volk läuft ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er denn auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist es schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich doch mein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Schließlich ging ich in dein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen, sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Ich hatte nichts begriffen. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, mein Gott, durch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr mein Gott, von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Soweit der Psalm 73. Da kommt die Frage auf, wer hat denn noch Lust, Gutes zu tun, wenn es dem Bösen gut geht? Ich weiß nicht, welche Anklage Asaf, der diesen 73. Psalm gebetet hat, oder vielleicht sogar, das wissen wir nicht ganz genau, vorgesungen hat, bewegte diesen Psalm so zu formulieren. War er selbst krank? War er arm? Konnte er seinen Kindern vielleicht keine Nahrung geben oder keine Bildung? Oder waren seine Eltern alt und schwach und er konnte sie nicht unterstützen? Oder hat er vielleicht sogar etwas Sinnvolles und Gutes getan und wird nun dafür bestraft? Vor 2 Jahren hat man das in den Medien gelesen. Seenotretter, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer bei Regen und Sturm aufgegriffen haben und sie nicht zurückgeschickt haben in ihre Herkunftsländer, wo sie Folter und Tod erwartet hätten, standen in Italien vor Gericht und mussten sich rechtfertigen. Und die Anklage war Begünstigung illegaler Einwanderung. Da hat man früher einen Orden bekommen, wenn man Menschenleben gerettet hat. Heute wird man angeklagt und landet vielleicht im Gefängnis. Was hat sich in unserer Gesellschaft verändert? Warum wird das, was gut war, nun schlecht genannt? Warum wendet sich das Blatt? Warum haben Menschen das Sagen, die die Regeln einfach verändern, die so tun, als wären sie Gott? Und die mit leichter Hand Gottes Regeln einfach wegwischen und dabei die ewig gültigen Normen auch verschieben. Sie nennen Gutes schlecht und Böses gut. Was hat Asaf erlebt? Was hat Paulus erlebt, dass er so aufgewühlt ist und so rebellisch? Die Botschaft von Asaf ist brennend aktuell. Aber er lässt sich nicht kurzfristig von Täuschern und Lügnern beirren. Er versichert Gott, dennoch bleibe ich stets an dir. Woher hat er diese Zuversicht? Er ist in den Tempel gegangen, haben wir gelesen, in die Gegenwart des heiligen Gottes. Und dort hat er etwas Entscheidendes gesehen. Paulus formuliert es in seinem Brief an die Römer so: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Woher nehmen Paulus und Asaf ihre Gewissheit? Wie kommen sie zu dieser Fülle der Zuversicht? Wer schickt ihnen diese Zuversicht? Und wir fragen uns, hey, kann man die irgendwo pflücken? Wo wächst diese Zuversicht? Wo ist denn der Trick, dass man Tapferkeit und dass man Mut kriegt? Bekommst sie am heiligen Ort, bekommst sie in der Gegenwart des heiligen Gottes. Dort kaufst du dir Mut ein. Wenn du zum Beispiel in einem Gottesdienst bist oder wenn du in der Bibel liest Oder wenn du Loblieder singst oder wenn du Gott einfach nur Danke sagst. Dann formulierst du in dir etwas, was auch in dir durch die Gegenwart des Heiligen formuliert und geformt wurde. Und das, was du formulierst, ist: Dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Du kannst darauf vertrauen, wenn du so lebst, dass etwas überspringt, von dieser Mischung aus Demut, aus Geduld, auf dem Aufschauen auf Jesus, die auch Paulus und auch Asaph hatten. In allen Epochen der Weltgeschichte hat es Menschen gegeben, die auf Gott vertraut und auf Gott geschaut haben. Und erst recht, seit Jesus Christus gestorben ist und wir uns Christen nennen dürfen. Diese Menschen machen anderen Mut und so möchte ich sie mal Mut Christen nennen. Sind wir auch Mutchristen? Das Geheimnis von Mutchristen ist, sie haben eine Gottesbeziehung, die so vertraut und tief ist, dass sie wissen, weder Sterben noch ein schweres Leben und auch keine Zwischendinge, die passieren, ob es politische oder geistige sind, kann sie von Gott und von seinem Weg mit dieser Welt trennen. Die wissen, ich muss keine Zukunftsangst haben und ich muss auch keine Angst vor der Gegenwart und ihrer Gefahren haben. Sie wissen, Hierarchien dieser Welt machen Gott nicht klein und deswegen können sie die Abgründe, die wir sehen, nicht schrecken. Die ganze Heilige Schrift ist voll von diesen Zeugen. Lest doch nur einmal Hebräer. Das Kapitel 11 mit den Zeugen. Sie berichten von einer Geborgenheit, die den Höllen dieser Welt trotzt. Und das Christentum wäre wahrscheinlich längst ausgestorben, hätten sich nicht immer wieder Christen gefunden, Mutchristen zu sein und diese Beziehung mit Gott auch weiterzugeben. Viele haben der Lüge widerstanden, ihr eigenes Leben riskiert, oder auch das ihrer Familie und ihrer Freunde. Ich bin seit mehreren Jahren dabei, aber es entwickelt sich so schwer, ein Buch zu schreiben. Es ist nur hier, nur hier. Und es handelt über einen Verwandten von mir, von dem Freiheitskämpfer Meyer aus Tirol. Bin ja Österreicher und der war ein Vorfahr meiner Mama. Und am Ende seines Lebens hätte er sein Leben mit einer Lüge retten können, als die napoleonischen Soldaten ihn gefangen genommen haben. Und er hätte nur lügen müssen und dann wäre er begnadigt worden. Und er hat sich dafür entschieden. Nein, ich vertraue Gott und ich werde nicht lügen. Und er ist in den Tod gegangen. Aber dieses Beispiel, gerade vielleicht, weil es ein Verwandter von mir, ein Vorfahr von mir war, hat mich so tief beeindruckt. Und ich will wirklich mal, wenn ich Rentner bin, das dauert ja noch eine Zeit lang, wenn ich Rentner bin, will ich mal auch dort hinfahren und auch in den Kirchenbüchern über ihn recherchieren. Und vielleicht, vielleicht gelingt es mir wirklich, dieses Buch zu schreiben. Ich würde mich so, so freuen. Aber bis dahin, lass uns einfach alle einstimmen und gemeinsam eines sagen. Dennoch bleibe ich stets an dir. Mal alle zusammen. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Amen.